Wir haben heute das Thema Versöhnung in der Reihe mit dem Buch. Viele von euch haben ja das Buch mittlerweile daheim. Wir haben schon das Thema Liebe durchgenommen. Wir haben schon das Thema Würde gehabt. Und heute ist das Thema Versöhnung. Dein Leben zählt, ist das Oberthema. Dein Leben ist wichtig. Und das ist eben das Buch. Versöhnung. Für Versöhnung braucht es zuerst Streit. So. Und ich glaube, wir alle da innen, also ich gehe jetzt mal davon aus, wir alle haben schon mal gestritten. Wir alle haben schon mal Konflikt gehabt. Mit der Familie, da geht das besonders gut. Mit denen, die besonders nah sind. Das können auch Freunde sein, Bekannte, Kollegen, ein bisschen andere. Es kann sein, dass du selber massiv angegangen worden bist oder beleidigt worden bist. Es hat dich getroffen, verletzt. Eure Beziehung ist so ein bisschen belastet, das Vertrauen ist angeknackst. Oder du hast jemandem etwas versprochen, hast es nicht eingehalten. Oder du hast jemanden angelogen und der hat es gemerkt. Oder du hast etwas weiterverzählt, wo dir jemand im Vertrauen gesagt hat und das ist aufgeflogen. Und das nackt an dir. Und so Sachen kann man sammeln. Man kann so eine Sammlung anlegen in seinem Leben mit diesen Sachen. Und das sammelt sich so an in unserer Seele, in unserem Inneren. Man kann das so lassen, man kann darunter leiden, aber man kann auch etwas machen. Man kann das angehen. Man kann zum Beispiel das Gespräch mit jemandem suchen. Man kann einander vergeben. Vielleicht will die andere Person gar nicht einsteigen und nicht vergeben, dann kannst du vergeben. Und wenn beide wieder aufeinander zugehen, wenn man sich wieder findet, kann man reden davon von Versöhnung. Und um das geht es heute. Aus meiner Sicht ist das berühmteste Gebet der Welt unser Vater. Und ich nehme auch an, die meisten von uns haben das schon gebetet, schon mehrere Mal, vielleicht schon hunderte von Mal. Und im Vers 12 in Matthäus 6 ist ein Teil davon. Und da heißt es mit einer wörtlichen Übersetzung: Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Da stolpern jetzt alle, die das Gebet kennen. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben, beten wir ja. Aber im Griechischen wörtlich heißt es, vergib uns, wie wir vergeben haben. Also ich bitte Gott darum, vergib du mir so, wie ich anderen vergib. Man kann so im Umkehrschluss könnte man sagen, ich kann anderen nicht vergeben, Gott, gell, dann vergisst du mir auch nicht. Eigentlich beten wir das. Ist noch krass, oder? Wo seit ich mir das ein bisschen überlegt habe, bete ich unser Vater schon auch noch ein bisschen anders, wenn es denn dran ist. Versöhnung. Gott hat dabei den Anfang gemacht. Er fordert uns nicht einfach zur Versöhnung auf und schaut zu, sondern er hat die ersten Schritte schon selber unternommen. Im 2. Korinther 5,19 heißt es, in Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. In Christus, also durch Jesus Christus. Gott hat uns geschaffen, Gott hat gesehen, dass wir mit diesen Schwierigkeiten und Problemen und Konflikt und Streit und Sünde nicht klarkommen, dass wir das nicht selber können lösen. Darum ist Jesus ein Mensch geworden, ist zu uns gekommen, hat vorbildlich gelebt, hat vorbildlich geredet, ist vorbildlich Männer und Frauen und Erwachsenen und Kindern und Armen und Reichen begegnet Und man könnte so sagen, Gott hat durch Jesus die Hand zu der Versöhnung ausgestreckt, zu uns. Mit dieser Frage, schläfst du ein? Nimmst du die Versöhnung an? Die Versöhnung ist nicht billig. Es ist nicht einfach. Ich habe das probiert, so zusammenzufassen. Gott hat durch Jesus Christus einen teuren Preis bezahlt und einen großen Sieg errungen, um für uns einen Weg zur Vergebung und Versöhnung zu bahnen. Er hat einen teuren Preis gezahlt am Kreuz auf Golgatha. Das soll das Bild darstellen, das Kreuz und Krone. Er hat einen teuren Preis gezahlt. Und er hat einen grossen Sieg errungen, das stellt da die Auferstehung dar. Und im Abendmahl denken wir daran, was er tun hat. Vielleicht habt ihr das gesehen, Copyright, Jasmin Besli. Also Jasmin macht so Sachen, auch Clips und so. Und ich habe sie gefragt, ob ich das brauchen darf. Und sie hat mir die Erlaubnis gegeben. Genau. Also sie macht ganz cooles Zeug. So. Vergebung. Vergebung ist, ich tue Schuld beseitigen. Was zwischen mir und dir oder zwischen dir und mir ist, das tun wir auf die Seite. Dass wir wieder freie Bahn haben. Ich tue die Schuld nicht anrechnen. Oder mein Gegenüber tut meine Schuld mir nicht mehr anrechnen. Versöhnung ist Wiederherstellung der Beziehung. Was belastet worden ist, ist weg. Es braucht beide Seiten dazu, dass beide Ja sagen. Zur Vergebung müssen nicht beide Ja sagen. Nur du. Du kannst immer vergeben. Jedem. In jeder Situation. Es ist nicht immer einfach. Klar. Aber ich und du, wir können immer vergeben. Ob die andere Person etwas einsieht oder nicht, ob sie will oder nicht, ob sie will reden oder nicht. Ganz unabhängig von dem. Und es ist ein Neuanfang möglich. Jesus redet von dem. Und er redet von dem im Gleichnis vom liebenden Vater und den beiden Söhnen in Lukas 15. Da haben wir das Bild eigentlich, wenn wir jetzt Lukas 15, 20 nehmen und ein Foto machen können, dann wäre das vielleicht das. Der Sohn ist ja fort von daheim mit dem Erb von seinem Vater, hat einen Lebensstil geführt, der völlig gegen das war, wo er daheim gelebt hat, ist in Krise gekommen, ist nicht mehr weitergekommen und hat gesagt, ich gehe heim, zurück. Ich will wenigstens ein Tagelöhner sein, die haben es noch besser. Und wo er umkehrt, sein Vater wartet schon. Er schaut, hält den Ausschau, er sieht ihn, rennt ihm entgegen, fällt ihm um den Hals, küsst ihn, hat eine riesige Freude und macht ein Fest. So. Jesus hat uns das Gleichnis gegeben, um zu zeigen, wie Gott ist. Wir sind der Sohn oder die Tochter und Gott ist der Vater. Und so kommt er uns entgegen, wenn wir ihm entgegengehen, wenn wir ihn suchen. Es gibt da den wiedergefundenen Sohn, aber der Gleichnistitel vom verlorenen Sohn ist ein falscher Titel, es ist der wiedergefundene Sohn. Der verlorene Sohn ist der daheim war und gemeint hat, er sei oberfromm und hässig war, weil der Vater es festgemacht hat mit dem jungen Bruder. Das ist eigentlich der verlorene Sohn. Jetzt sagt er, ja, du redest ziemlich nett und schön, das kann man in einer Predigt, aber weißt du was? In dieser Welt, da wo wir leben, läuft es nicht so schön. Wir leben nicht in einer schönen Welt, wir sind ein Teil von einer unfairen Welt. Es ist nicht fair, die Realität. Und ich glaube auch, da bin ich nicht der Einzige, der sagt, ja, das ist so. Ich glaube, das haben ihr alle auch schon erlebt. Dass es nicht immer fair abläuft, dass man mal ungerecht ist. Und manchmal denkt jemand, warum greift da Gott nicht ein und macht das, dass das gar nicht passiert. Man könnte mal noch nachher darüber reden, aber ich habe da so ein paar Aspekte. Das eine ist, Gott leitet uns zu einem würde- und liebevollen Leben an. Das heisst, wenn wir das tun, was Gott uns sagt, im Alten und Neuen Testament, wenn die Menschen das würden tun, wäre es da paradiesisch auf dem Planet. Stellt euch vor, liebe Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Stell dir vor, alle würden das machen. Niemand würde lügen, niemand würde stellen, niemand würde einen anderen umbringen. Wäre doch cool. Denn Gott zeigt auch deutlich seine Meinung, wenn er sich verhaltet, wenn man eben lügt, stillt, umbringt, weiß nicht was alles, ungerecht behandelt, Menschen manipuliert, missbraucht. Gott hat Maßstäbe aufgestellt. Und Maßstäbe, Werte oder Regeln, also als freiheitslebender Mensch, prinzipiell stören die mich. Ich habe lieber keine. Aber ich bin zur Einsicht gekommen, dass das sehr wichtig ist. Weil wenn es keine Regeln gibt, herrscht das Faustrecht, herrscht Gesetzlosigkeit. Die Frechsten, die Stärksten, die Brutalsten gewinnen dann. Wir brauchen Regeln, wir brauchen Gebote von Gott. Die schützen unsere Freiheit und die schützen unsere Beziehungen und die schützen uns, damit wir lieben können. Jetzt, Gott lässt zu, dass auch wir zerstörerisch handeln, weil ihm unsere Freiheit heilig ist. Wenn es uns gut geht, stellen wir selten die Frage, Herr, wieso geht es mir so gut? Was hast du gemacht? Was ist los? Wieso lässt du das zu? Es gibt doch andere, die es nicht so gut haben. Haben die mal schon so geredet? Meistens ist es anders, wenn es uns nicht gut geht, sagen wir, Herr, warum geht es mir nicht gut? Das habe ich doch nicht verdient. Warum lässt du das zu? Und warum lässt du das Unrecht auf der Welt zu und greifst nicht ein? Ich glaube, das hat verschiedene Gründe, aber einen ist der, weil Gott uns Menschen diese Welt anvertraut hat. Weil er uns eine höhere Berufung gegeben hat. Weil er gesagt hat, ich vertraue euch das an. Und ihr seid frei. Ihr müsst nicht machen, was ich sage, aber ich empfehle es euch, das zu machen, was ich sage. Er gibt uns die Freiheit und die Freiheit tastet er nicht an. Er lässt uns das. Und darum gibt es auch eine Freiheit für nicht Gutes. Stell dir mal vor, bei jeder Lüge, die du hast, würde ein Blitz vom Himmel fallen und dich umlegen. Wäre nicht so cool. Ich wäre auf jeden Fall nicht mehr da. Vielleicht, der Gottesdienst wäre wahrscheinlich sehr schmal besucht. So. Also, wenn es um andere geht, wollen wir, dass Gott eingreift und dreihaut und aufräumt. Und in meinem Leben, ja, gell, bist gnädig, ja, vergib du mir. So. Irgendwann in der Bibel steht dann schon, dass Gott mir sagt, so, jetzt ist genug, dann kommt er und dann räumt er dann schon auf. Der Moment kommt noch. Gott ist kein Schwächling, aber er hat Geduld. Und den weiteren Aspekt, Gott leidet selbst an einer unfairen Welt, weil er uns liebt. Jesus hat gesagt, bevor er gegangen ist, ich bin jeden Tag bei euch. Er kommt das mit über, was wir erleben. Er kommt das mit über, was ich denke, was ich fühle. Und ich bin ja mit Jesus im Gespräch und er mit mir. Eben das Gott hin und her. Gott kommt das mit über. Mehr, als wir uns vorstellen können. In dieser Welt, in dieser unfairen Welt, tun andere uns oder mich unfair behandeln, oder ungerecht, oder entwürdigend, oder lieblos. Dann tue ich eben auch andere so behandeln. Und was auch noch ist, manchmal tue ich mich selber lieblos und entwürdigend behandeln. Und das ist gegen Gottes Würde. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Behandle die Nächsten nicht entwürdigend und behandle auch dich nicht entwürdigend. Die Bibel nennt das Sünde und noch andere Begriffe dazu. Und eben, wenn Wenn du andere würdelos behandelst, bitte sie um Vergebung. Wenn andere dich würdelos behandeln, tu du ihnen vergeben. Und versöhne dich auch mit dir selber. Ich möchte da noch ein bisschen drauf eingehen. Meistens tun wir auf dieser Ebene, der andere und ich und so, aber ich möchte jetzt ein bisschen mit Anna drauf eingehen, ich mit mir. Tue ich mich mit mir versöhnen, mit meiner Herkunft und meiner Familie, wo ich herkomme. Wir haben Idealvorstellungen, wie das wäre oder hätte können sein. Und ich glaube, niemand von uns ist in einer perfekten Umgebung aufgewachsen. Wir alle haben Sachen, wahrscheinlich, die wir mitnehmen und zu verarbeiten haben. Und zu vergeben haben. Oder Vergebung brauchen. Habe ich mich versöhnt mit meinem Lebensweg? Das bedeutet nicht, dass ich das, was schief gelaufen ist, was falsch war, was ungerecht war, gut heisse und sage, nein, das war alles gut. Das ist nicht Versöhnung. Versöhnung heisst, ja, ich sage ja. Auch zum Schmerzhaften, zum Schwierigen. Ja, das ist mein Weg, das ist mein Leben. Ich versöhne mich mit dem. Auch mit deiner Art, wie du bist, mit deiner Funktionalität. Heute redet man ja von neurotypisch und neurodivers. Wenn du, sagen wir so, ADS, ADHS ist neurodivers, Autismus-Spektrum ist neurodivers, die verschiedenen Temperamente, das ist noch neurotypisch und so weiter. Versöhn dich mit dem, wie du bist, wie du funktionierst. Wenn du das nicht machst, kämpfst du gegen dich. Du kämpfst gegen deine Realität und deine Wirklichkeit. Dazu gehört, was sind deine Fähigkeiten und deine Grenzen. Manchmal denke ich mir, der andere kann das, das will ich auch. Der kann mehr als ich. Ich bin dumm, der ist gescheit. Der ist schön oder sie ist schön und ich nicht. Und so weiter. Sag ja zu dem, wie du bist, wer du bist, was du kannst. Und sag auch ja zu deiner Gesundheit und deinem Alter. Wenn man 16 ist, will man 18 sein. Also wenn man ein bisschen weiter unten ist, will man rauf, oder? Also dann kann man machen, was man will. Aber dann will man am liebsten etwa 20, 30 Jahre lang 20 bleiben. Oder wenigstens 30. So. Das hat mal jemand gesagt, die schnellsten 20 Jahre sind zwischen 35 und 40. So. Ich finde, es ist etwas Schönes, wenn man sich mit seinem Alter versöhnen kann. Ich finde das eigentlich noch cool. Dann kann man leben, wie es eben ist. Dann muss man sich nicht wehren. Man muss sich nicht so anlegen, wie es einem nicht passt. Und so weiter. Du kannst dich benehmen, wie du eben bist. Genau. So. Dann entfaltest du dich frei als Person. Auch mit deinem Aussehen und deinem Geschlecht versöhn dich mit dem. Es ist ganz sicher, dass es noch hübschere gibt als du. Klar. Aber es gibt auch wüstere als du. So. Genau. Ja, es ist ja schon, in dem Sinne, es ist lustig, aber es ist manchmal auch sehr schwierig. Das ist vielleicht manchmal für uns der schwierigste Punkt vom Thema Versöhnung mit uns selber. Aber ich kann euch sagen, das ist befreiend. Du entfaltest dein Potenzial, das Gott in dich geleitet, wenn du dich mit dir versöhnst. Und das Thema Versöhnung hat wirklich überhaupt drei Dimensionen. Einmal die Versöhnung mit Gott, dann die Versöhnung mit dem Mitmensch und eben dann die Versöhnung mit deinem Leben. Das Leben, das Gott dir gegeben hat. Du bist von Gott gewollt. Du bist kein Zufall und kein Unfall. Du bist geliebt von Gott. Und er freut sich an dir. Und er freut sich mit dir und er wächst sie. Vergehen kann sehr schwierig sein. Ihr habt sicher auch schon Berichte gehört von Menschen, die im KZ waren oder ein KZ überlebt haben. Auf einer Israelreise haben wir als Gruppe auch dürfen mit einem KZ-Überlebenden reden, oder der hat mit uns geredet, der hat uns sein Zeugnis gegeben. Ich kann euch sagen, das geht tief. Was der erzählt hat, wie der das gemacht hat, wie er seinen Frieden gefunden hat mit Gott und dem. Ich habe dann auch Sachen schon gelesen. Und da haben da zwei Aussagen von zwei Frauen, die den Holocaust überlebt haben. Die eine hat gesagt, ich habe den Deutschen vergeben. Und die andere hat gesagt, das vergebe ich ihnen nie. Und rein menschlich gesehen kann man sagen, ja, begreife das, dass die sagt, das vergebe ich ihnen nie. Beide sind im KZ gewesen, haben Leid erlebt, unermesslich, Ungerechtigkeit, Misshandlung, Verachtung und so weiter. Schlimm. Aber ich habe das so geschrieben, sie hat das KZ verlassen, doch das KZ hat ihr Herz nicht verlassen. Wenn du nicht vergisst, bleibt das in dir. Die Schuld, was da ist. Sie sind äußerlich frei, beide. Und die eine ist innerlich frei und die andere noch gefangen. Vergib. Die Aufforderung zu vergeben ist für viele ein Skandal. Das ist auch so ein Satz aus dem Buch. Weil die einen finden, nein, das ist... Man wehrt sich dagegen. Du kannst dich wehren dagegen. Okay. Nur, wenn du vergibst, vergeben, ist die Einladung, einen Schritt zu machen, loszulassen und in die Freiheit zu treten. Wenn du vergibst, tust du dir selber einen Gefallen. Das verändert die Vergangenheit nicht. Aber es entlastet deine Gegenwart und macht dich frei für eine gute Zukunft. Gott vergibt dir. Aha, ja. Genau, Gott vergibt dir. Das gibt dir die Kraft, anderen zu vergeben und frei zu werden. Und Gott vergab und vergibt dir mehr, als du je jemandem zu vergeben hast. Wenn dir das einleuchtet, wenn mir das einleuchtet, Gott hat mir schon viel mehr vergeben, als ich jemand anderem zu vergeben habe. Das hilft mir, zu vergeben. Weil ich eine Vergebung erlebt. Wenn ich die Liebe und die Vergebung und die Gnade von Gott erlebe, hilft mir das, einem anderen zu vergeben. Und vielleicht noch zu dem, wir alle sind geliebter und gewürdigter, als wir je glauben können. Gleichzeitig sind wir alle fehlbar und kaputter, als wir je denken würden. Ich weiß jetzt nicht so genau, ob ihr mit dem einverstanden seid. Also ich finde es sehr treffend. Ich bin sehr einverstanden mit dem Satz von Timothy Keller. Wenn uns das bewusst ist, begegnen wir einander anders. Auf jeden Fall nicht von oben herab. Du kannst dabei bleiben und nicht vergehen. Und ich habe... Probiere es, aber es geht nicht mehr. Snare-Spiel. Kannst du mir Snare-Spiel geben, Christoph? Ich komme nicht mehr weiter. So, genau. Also, ihr seht hier einen Kaktus und eine verdörrte Blume. Du kannst auch dich entscheiden, nicht zu vergeben. Nicht vergeben ist eine Art Dünger. Und das ist ein Dünger, der bei dir Groll, Hass und Herzenshärte fördert. Und mit dem Kaktus habe ich das würde zum Ausdruck kommen, deine Sozialverträglichkeit geht eben richtig Kaktus. Und die Blumen da, und die Blumen da, die zeigt, dass du deine Energie verlierst und so ein bisschen zusammengehst, wenn du das Nicht-Vergebene in dir drin lässt und du entfaltest dich auch nicht als Persönlichkeit. Was auch noch ist, deine Wunden heilen nicht. Und deine Wunden führen dazu, dass du empfindlich bist. Überempfindlich. Und dass du Menschen behandelst, als würden sie dich ablehnen, die dich aber nicht ablehnen. Es kann sein, dass du aus deinen Wunden aus andere verletzt. Das ist das Opfer, die Opfer-Täter-Dynamik. Vielleicht kennt ihr die. Und noch etwas. Wenn du nicht vergisst, ist das so, wie wenn du Gift nimmst und erwartest, dein Find stirbt dran. Es ist aber so, dass wenn du Gift nimmst, wirst du bitter. Und je älter, umso bitterer. Und das sind dann die Personen, die man nicht gerne mit ihnen zusammen ist. Die bleiben dann auch allein. Wo man froh ist, wenn man die wieder los hat. Und du entscheidest dich jetzt schon, wie du einspürst, wie du mal bist, wenn du 60, 70, 80, vielleicht 90 bist, ob du frei bist oder bitter. Und zum Schluss die Einladung. Gott hat uns dazu bestimmt, die Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Als Botschafter von Christus fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf, lasst euch versöhnen mit Gott. Amen.